So, und jetzt möchten wir zum Wort Gottes kommen. Wir freuen uns, dass Jessica, unsere Jugendleiterin, heute predigen wird. Und ja, komm gerne nach vorne und wir sind gespannt, was du uns zu sagen hast.
Ja, guten Morgen. Hey, vielen Dank. Ich habe nie in einer Bücherei mitgearbeitet bisher, aber darf heute trotzdem das Wort predigen und freue mich da total drauf, einfach heute mit euch ein bisschen mein Herz wieder zu teilen. Und ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass wir uns im Moment in dieser Predigtreihe befinden über erweckte Kirche, weil wir glauben, dass Gott einfach richtig was vorhat mit unserem Land. Wir glauben, dass einfach neue Erweckung auch in Deutschland passieren wird, so wie wir es in vielen anderen Ländern auf der Welt im Moment schon wahrnehmen können, dass Gott einfach immer mehr Menschen zu sich ruft und ihnen begegnet. Und das glauben wir auch für Deutschland. Man hört, dass so viele Pastoren im Moment in Deutschland, aber auch im Ausland darüber sprechen eigentlich, was hier gerade so in Deutschland los ist und dass sie Aufbruch in Deutschland merken einfach und dass sie merken, dass Menschen wieder neue Sehnsucht nach der Begegnung mit einem lebendigen Gott haben. Und wir sind auch total überzeugt davon, dass das in unserer Kirche passieren wird, dass in diesem Jahr Gott hier etwas aufbrechen wird und uns neu erwecken wird. Und ich hoffe, dass du dich damit einklingst quasi und das mit uns glaubst, weil wir wollen ernst nehmen, was Gott zu uns spricht. Und ihr wart vielleicht da, als Michael Mierich hier war, ein Pastor, der uns prophetisch gedient hat und der einfach auch davon gesprochen hat, dass wir in diese Zeit jetzt gehen sollen, in dieses neue Jahr mit Gebet und damit einfach wirklich dafür zu beten, dass Durchbrüche passieren. Und wir wollen das ernst nehmen und wir wollen aktiv diese Verheißungen ergreifen. Und deswegen, haben wir uns entschieden, jetzt einfach auch echt darüber zu sprechen und einfach zu gucken, wie sieht eine erweckte Kirche aus? Wie können wir unseren Teil dazu beitragen quasi, dass Gott unsere Herzen neu erwecken kann? Er hat uns ermutigt, mehr Zeit im Gebet zu verbringen. Und deswegen hat Axel letzte Woche damit angefangen, darüber zu predigen und hat gesagt, die erweckte Kirche betet gemeinsam. Darüber hat er gesprochen und dass einfach Gebet das Fundament ist, auf dem wir alles aufbauen. So, wenn wir nicht beten, so dann, das ist die Beziehung zu Gott. Also wenn wir die nicht haben, hey, woraus soll irgendwas entstehen? Woraus soll irgendwas heranwachsen? Und ich fand es total ermutigend. Wer ist letzte Woche auch ermutigt aus dem Gottesdienst rausgegangen? Sehr cool. Ich will heute so ein bisschen weitermachen und ein bisschen praktischer werden quasi und ein bisschen gucken, okay, wie oder was beten wir eigentlich? Wie sieht deine Gebetszeit aus? Wer von euch hat so eine Gebetsliste? So, hat sich irgendwie aufgeschrieben, wofür er beten möchte, hat vielleicht ein kleines Büchlein oder irgendwas, wo drin steht, was er betet. Okay, tatsächlich gar nicht so viele. Ich bin voll der Fan von Gebetslisten tatsächlich, weil ich da Dinge draufstehen habe, für die ich sonst, glaube ich, nie beten würde. Da stehen Dinge drauf, die so vielleicht nicht so in meinem Alltag, wo ich ständig irgendwie dran denke und denke, oh, dafür müsste ich mal beten. Und das hilft mir, Dinge nicht zu vergessen im Gebet und an Dingen dran zu bleiben und auch anhaltend und andauernd für Dinge zu beten. Und das finde ich total klasse. Und ich glaube, dass da total Kraft drin liegen kann. Das hat natürlich auch seine Schwächen, wenn man so eine Gebetsliste hat und irgendwie jeden Morgen einfach so seine Liste runterbetet quasi und das so, dadurch vielleicht auch so ein bisschen nicht mehr so lebendig ist, dein Gebetsleben. Also mir ist schon bewusst, dass das auch manchmal eine Schwäche sein kann. Aber ich glaube, dass es an sich erstmal eine Hilfe ist, sich zu strukturieren, Dinge im Kopf zu behalten und einfach sich zu überlegen auch, hey, was sind denn die Dinge, für die ich beten möchte? Ich mache das zum Beispiel im Moment so, dass ich mir morgens immer nur so 3-4 Dinge von meiner Gebetsliste rausnehme, für die ich dann intensiv bete und dann am nächsten Tag halt andere Dinge, für andere Dinge bete. Also es muss dann auch nicht immer gleich die Liste mit den 15 Sachen sein, die ich jeden Tag irgendwie dann 5 Stunden lang durchbete, ne, so, sondern das, man kann ja auch damit so ein bisschen spielen und sich irgendwie gucken, wie passt es für mich. Manchmal ist mir eine Sache total wichtig und dann bete ich jeden Tag für diese Sache und dann nehme ich mir noch andere Dinge aus meiner Liste dazu. Da kann man ja auch ganz kreativ sein. Aber meine Frage oder meine erste Frage heute an dich ist, was steht eigentlich auf deiner Gebetsliste? Vielleicht kannst du mal kurz überlegen. Falls du keine Liste hast, überleg doch mal, wenn du dein tägliches Gebet hast oder wann immer du betest, was sind so die Dinge, für die du betest? Und vielleicht hast du so diese typischen Dinge draufstehen, vielleicht hast du ein paar Namen draufstehen auf der Liste, Namen von Menschen, die dir auf dem Herzen liegen, wo du dir wünschst, dass sie Jesus begegnen. Vielleicht hast du, ja, Menschen draufstehen, die, denen es gerade irgendwie nicht gut geht, die irgendwie Schwierigkeiten haben in ihrem Leben oder krank sind, für die du betest. Und vielleicht hast du ja das Gebet für deine Familie mit drin, dass du einfach um Segen betest für deine Familie. Genau, und das sind irgendwie so die Dinge vielleicht, die auf deiner Liste stehen. Aber ich will dich einfach heute ein bisschen herausfordern und mal gucken, okay, was ist das, für was du betest? Was steht auf deiner Liste? Denn ich glaube, all diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, das sind so voll die guten Gebetsanliegen. Aber ich hoffe, wir können unsere Gebetsliste vielleicht heute um ein paar Gebete erweitern, die du vielleicht noch nicht auf deiner Liste stehen hattest. Denn ich glaube, es ist total entscheidend, wie und für was wir beten und eben nicht ja, einfach so ein Ritual nachzugehen und unsere Punkte, die wir so haben, irgendwie so runterzubeten, sondern sich zu überlegen, okay, wie kann ich tatsächlich Zeit mit Gott verbringen? Und Zeit mit Gott verbringen ist halt irgendwie mehr, als seine Anliegen runterzubeten. Und vielleicht hast du das auch manchmal schon mal gemerkt. Oder vielleicht bist du auch relativ neu im Glauben und du ja, hast das Gebet für dich bisher nur so kennengelernt, dass du halt zu Gott kommst und dem halt irgendwie sagst, was du dir wünschst. So, dass du dir irgendwie so deine Anliegen rausgesucht hast und die betest. Und vielleicht hast du auch schon mal gehört, dass Menschen irgendwie eine Stunde oder mehrere Stunden im Gebet verbringen. Und du hast dich gefragt, was machen die da? Also wie soll ich denn eine Stunde lang beten? Wenn ich meine Liste mir angucke, da stehen irgendwie 10 Sachen drauf, da bin ich dann 10 Minuten fertig. So, was mache ich denn? Wie viele Sachen soll ich denn noch auf meine Liste schreiben? Wie lang soll die Liste denn werden? Oder ja, was soll ich denn noch alles beten? Vielleicht hast du dich das schon mal gefragt und ich möchte da heute ein bisschen drauf eingehen. Denn wenn wir uns angucken, was Gebet ist, dann ist es halt ja wirklich dieses Beziehung bauen mit Gott. Es geht darum, dass du Zeit mit deinem Schöpfer verbringst, Zeit mit deinem Vater, der dich liebt. Und da geht es halt dann eben mehr um mehr. Es geht darum, verschiedene Bereiche, es gibt verschiedene Bereiche im Gebet. Du kannst Elemente der Anbetung drin haben, ihn anbeten. Du kannst Danksagung drin haben, Fürbitte, für andere Menschen zu beten. Aber auch Gebete der Hingabe und Zuhören gehört genauso dazu in einer Beziehung und in der Beziehung mit Gott. Und so kannst du vielleicht für dich heute einfach mal ein bisschen während der Predigt reflektieren, wie deine Gebetszeit im Moment so aussieht. Betest du überhaupt täglich oder ist das eher so sporadisch mal irgendwann zwischendurch mal? Und wenn du betest, sind es halt eher Anliegengebete oder hast du auch andere Elemente in deinem Gebet drin? Und darüber könnte man jetzt wahrscheinlich eine ganze Predigtreihe machen, was es alles so für Gebetsformen gibt. Und ich bin mir sicher, da findet ihr in der Bücherei auch richtig gute Bücher zu. falls ihr Lust habt, euch da mal mit zu beschäftigen oder vielleicht sprecht ihr mal in eurer Kleingruppe darüber, hey, was für Gebetsformen kennst du? Was hast du schon mal ausprobiert? Was ist cool? Was kann ich vielleicht mal neu in mein Gebetsleben mit integrieren? Aber darüber möchte ich jetzt nicht weiter drüber sprechen. Heute möchte ich den Fokus darauf legen, dass wir unsere Liste erweitern und mal gucken, ob auf unserer Gebetsliste, auf dem, was wir beten, mutige Gebete stehen. Denn die erweckte Kirche betet mutige Gebete. Und so wie Axel das schon gesagt hat, warum wir die Apostelgeschichte lesen, ist, weil wir dort die erste Kirche kennenlernen quasi, da steht geschrieben, wie die erste Kirche sich geformt hat, wie Menschen, die vielleicht sogar noch leibhaftig Jesus erlebt haben, dann zusammenkommen und Kirche bauen. Und deswegen habe ich natürlich heute auch wieder einen Text aus der Apostelgeschichte mitgebracht. Und zwar im 4. Kapitel, die Verse 29 und 30. Da steht, und nun Herr, höre ihre Drohungen. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Zeig deine Macht. Lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Vielleicht mal ganz kurz zu dem Kontext. Vorher sind Petrus und Johannes verhaftet worden, weil sie dabei beobachtet wurden, wie sie Menschen von Jesus und davon erzählt haben, dass Jesus halt auferstanden ist und nicht tot geblieben ist, sondern halt aus seinem Grab auferstanden ist. Und es gab Menschen, die fanden das nicht gut, dass das gepredigt wird. Und sie haben gesagt, das ist einfach falsch und das darf nicht verbreitet werden. Und deswegen haben sie Petrus und Johannes verhaftet und gefangen genommen. Und dann mussten sie vor den Hohenpriester, vor den Rat, von den Hohen Rat und mussten sich dort verantworten und wurden Fragen gestellt, mussten da irgendwie Rede und Antwort stehen. Und im Endeffekt wurde ihnen gesagt, okay, wir lassen euch frei, aber ihr dürft das nicht weiter predigen, was ihr hier predigt. Und Johannes und Petrus haben gesagt, das können wir nicht. Die sind ganz mutig und haben vielen Glauben eingestanden und haben gesagt, wir wissen, was wir wissen, wir kennen unseren Gott und wir können nicht lassen, davon zu erzählen. Ja, das ist schon mal richtig mutig. Und wurden sie freigelassen, weil einfach nicht genug vorlag quasi, um sie jetzt irgendwie dafür zu bestrafen. Und dann kommen sie zurück quasi zu ihren Leuten dorthin, wo sie mit Menschen unterwegs sind und diese Kirche bauen und erzählen ihnen das. Und daraufhin steht dann im Vers 24, als Reaktion darauf beteten alle miteinander einmütig vor Gott. Und das ist ja im Endeffekt das, worüber Axel letzte Woche gepredigt hat. Ne? So dieses, hey, sie hören davon, krass, ihr wurdet so verfolgt, als ihr gepredigt habt, wurdet ihr verhaftet. Und ihre Reaktion war, sie gehen gemeinsam, einmütig ins Gebet. Also sagen, hey, das ist total verrückt, wir wissen nicht, wie wir darauf reagieren sollen, lass uns gemeinsam einmütig beten, gemeinsam in Einheit vor Gott kommen. Und sprechen dann dieses Gebet und das ist Teil dieses Gebets. Und nun, Herr, höre ihre Drohungen, hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzugeben. Zeig deine Macht, lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Und wenn wir uns das mal überlegen, dann ist das eigentlich ein ziemlich mutiges Gebet, was die hier sprechen. Denn sie hätten ja auch Angst haben können, vor dem, was jetzt passiert, dass sie verfolgt werden und ja, was vielleicht morgen passiert, wenn sie wieder rausgehen und Menschen davon erzählen. Und sie hätten sich zurückziehen können, sich in den Untergrund irgendwie bewegen können und sagen können, hey, wir müssen jetzt erstmal unsere Füße ein bisschen flach halten hier, um die nicht weiter zu verärgern. Und wir gucken erstmal, wie wir hier klarkommen quasi. Aber was sie tun ist, sie beten für Zeichen und Wunder. Sie beten für Zeichen und Wunder. Und Zeichen und Wunder erregen Aufmerksamkeit. Also ja, kein Sinn von, lass uns mal zurücktreten und die Füße stillhalten und so weiter. Sondern sie haben gesagt, okay Jesus, wir brauchen dich und wir brauchen, dass du Zeichen und Wunder tust. Ich finde das ein mutiges Gebet in dieser Situation. Und meine Frage an dich ist, traust du dich, für Zeichen und Wunder zu beten? Oder vielleicht traust du dich noch, für Zeichen und Wunder zu beten? Und wisst ihr, das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich es liebe, Jugendarbeit zu machen und mit Jugendlichen unterwegs zu sein. Weil Jugendliche sind krass mutig. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber sie sind krass mutig und unerschrocken, auch in ihrer Art zu beten tatsächlich. Und ich habe mal so einfach so drüber nachgedacht und nochmal so festgestellt, dass junge Menschen sind einfach ständig mit neuen Dingen konfrontiert. Ständig müssen sie Dinge das erste Mal tun, Dinge, die sie vorher noch nie gemacht haben. Sie sind immer mit neuen Herausforderungen konfrontiert, müssen sich irgendwie anpassen, müssen gucken, okay, wie gehe ich damit um? Sie haben immer noch wieder so Situationen, wo sie Dinge tun müssen, die sie noch nicht können. Und das macht sie mutig. Das macht sie mutig und darin einfach zu sagen, okay, keine Ahnung, wie das funktioniert, aber wir versuchen das. So. Und das führt halt auch einfach dazu, dass sie auch unerschrocken sind, neue Dinge echt einfach auszuprobieren. Ich meine, man sieht die Jugendlichen irgendwie auf ihren BMX-Bikes die Rampen hoch und runter fahren. Im Urlaub sind sie die Ersten, die hier schreien, wenn es darum geht, irgendwie Parasailing, Paragliding, Fallschirmsprünge oder was weiß ich was zu machen, sind sie direkt dabei. Sie gehen in jede Achterbahn im Heidepark und feiern das mega. Selbst die kleinen Kinder trauen sich schon vom Fünfer da runter zu springen im Schwimmbad und die Eltern stehen daneben auf dem Boden und denken sich, hoffentlich passiert nichts. Ja, aber Kinder und Jugendlichen sind unerschrocken und mutig. Und das sieht man auch in ihrem Gebetsleben tatsächlich. So der jugendliche Leichtsinn, wie wir sagen würden. Ja, und als Erwachsene ist man so ein bisschen, da fängt man an, Dinge zu hinterfragen und irgendwie so seine Zweifel zu haben. Oder man hat vielleicht auch schon so viel gehört, was alles so passieren kann. Ja, und dann fängt man an, abzuwägen. Und vielleicht muss man, da hat man Kinder und man muss halt auch ja für die Kinder mitdenken, was ist okay und wo birgt es Gefahren. Und man fängt viel auch darüber an, einfach nachzudenken, was halt Gefahren sind. Und ja, so wird man vorsichtiger im Alter. Das ist so. Kann ich sagen, mit meinen 31 Jahren. Und neue Dinge zu tun, fällt einem einfach schwerer, weil man nicht mehr so häufig Dinge tut, die man noch nie getan hat. Oder Dinge tut, die man nicht kann. So, weiß nicht, wie das bei dir ist, aber das hält einen tatsächlich total jung. Immer mal Dinge zu machen, die du noch nie gemacht hast. Oder Dinge zu machen, die du nicht kannst. Mal so ein Tipp, kann man mal ausprobieren. Und weil wir das aber weniger machen, wenn wir älter werden, nimmt auch unsere Risikobereitschaft ab und damit unser Mut. Aber eine erweckte Kirche betet mutig. Und ich glaube, dass wenn der Heilige Geist uns neu erweckt, dann wird da eine neue Jugendlichkeit hereinkommen quasi in Geist, Seele, Körper und es wird auch Mut bringen. Mut und Unerschrockenheit, wieder Dinge zu tun, wo du nicht so genau weißt, wie es ausgehen wird. Also ist meine zweite Frage an dich heute, betest du noch für Zeichen und Wunder? Und wenn du so wie ich manchmal merkst, mir fehlt der Mut, dann sage ich dir, du und ich, wir brauchen in dem Bereich Erweckung. Wir brauchen, dass der Heilige Geist uns neu Mut schenkt, uns neu in diese Jugendlichkeit hineinbringt. Denn Jesus hat ganz klar gesagt, dass wir Zeichen und Wunder tun werden. Oder? Hat er gesagt. Er hat gesagt, Zeichen und Wunder sollen wir tun. Er hat gesagt, dass wir in seinem Namen beten sollen. Er hat gesagt, dass er uns Autorität gegeben hat. Über böse Geister, über Krankheiten, über alles Böse in dieser Welt haben du und ich Autorität bekommen, zu herrschen. Und er hat den Sieg errungen. Und deswegen will ich uns einfach ermutigen, mutig zu sein und mutige Gebete zu sprechen und wieder mehr für Zeichen und Wunder zu beten und zu glauben. Und das erfordert Mut, weil man immer die Angst hat, dass Enttäuschung kommt, wenn es nicht so passiert, wie wir uns das so vorstellen, dass das passieren soll, was wir beten. Und so fangen wir manchmal an, unsere Gebete so abzuschwächen. Ja, Herr, wenn du willst, Wenn das in deinen Plan passt, dann bitte vielleicht kannst du nicht. Aber wir sollen in Autorität beten und wir dürfen in Situationen hineinsprechen und aussprechen und proklamieren und sagen, nein, ich weiß, dass mein Gott dieses Wunder tun möchte. Und dann dieses Wunder in Existenz beten, ja, und es aussprechen und Autorität ausüben. Und natürlich kann man sagen, ja, wenn man weniger erwartet, dann kann man auch weniger enttäuscht werden. Ja, das ist so das, was man häufig so hört. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich will so ein Leben nicht leben. Ich will nicht mein Leben leben in niedriger Erwartung, damit ich wenig enttäuscht werde. Ich will mutig sein und ich will erwarten und ich will dann, ja, vielleicht auch in Kauf nehmen, dass ich manchmal enttäuscht werde, weil Dinge eben nicht so laufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich will auch sehen, wie meine Erwartung dazu führt, dass Leben verändert wird. Ich will erleben, dass meine Erwartung und dadurch meine mutigen Gebete dazu führen, dass Menschen Zeichen und Wunder sehen können. Dass sie Gott, dem lebendigen Gott, begegnen und ihn erleben können. Genau, Also lasst uns mutig und voller Erwartung beten. Und mehr zu dem Thema, gehe ich mal davon aus, hören wir bestimmt auch nächste Woche in unserem Heilungsgottesdienst, ja, wie wir mutig für Menschen beten können. Und genau, deswegen gehe ich hier nicht weiter tiefer drauf ein, sondern wir gehen nochmal zurück in unsere Ausgangsstelle, in die Apostelgeschichte 4. Denn sie haben noch irgendwas anderes gebeten. Sie haben um Zeichen und Wunder gebeten, aber sie haben auch noch etwas anderes gebetet. In dem ersten Teil steht hier: Und nun, Herr, höre ihre Drohungen. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Und was mir hier aufgefallen ist, ist, dass sie nicht dafür beten, dass die Verfolgung aufhört. Sie beten nicht dafür, dass niemand mehr verhaftet wird. Sie beten nicht dafür, dass die Obrigkeiten Jesus kennenlernen und ihm nachfolgen. Sie beten nicht dafür, dass sie beschützt werden und dass nichts Schlimmes mehr passiert. Sie beten nicht dafür, dass sich die äußeren Umstände verändern, sondern sie beten für innere Veränderung. Sie beten hier für, dass Gott ihr Herz verändert. Sie beten, dass die Gläubigen, dass ihre Angst verschwindet. Sie beten dafür, dass sie mutig und unerschrocken sind in dieser Situation, in der sie sich befinden. Ja, sie beten quasi, okay, das Äußere ist so, wie es ist, und wir beten jetzt für uns und für unser Herz, dass du es veränderst, dass du uns Mut gibst, dass du unsere Angst nimmst, dass wir mutig und unerschrocken das tun können, was du gesagt hast, dass wir tun sollen. Das finde ich auch ein krass mutiges Gebet. Die erweckte Kirche betet mutig für innere Veränderung. Und ich finde, dass das eines der mutigsten Gebete ist, die man sprechen kann, wenn es darum geht, dass Gott mein Herz verändern soll. Ein solches Gebet braucht Mut, sich erstmal einzugestehen, dass man Veränderung braucht. Das ist schon der erste Schritt. Und dann braucht so ein Gebet Mut dafür, dass man seine eigenen Gewohnheiten und Verhaltensweisen ablegen möchte. Das sind ja Verhaltensweisen, Gewohnheiten, die man sich angewöhnt hat, also aufgrund von Situation, aufgrund von Leben. Ja? Hat man sich etwas angeeignet, weil es einen schützt, weil was auch immer, weil du verletzt wurdest und du hast Dinge dir angeeignet, weil sie dich gut durchs Leben bringen. Aber Gott möchte Dinge heilen in deinem Leben und dann Gewohnheiten und Veränderung hineinbringen in deine Verhaltensweisen. Und das erfordert Mut, das zuzulassen, Kontrolle abzugeben und dich verändern zu lassen. Ja, es geht ja nicht darum, sich zu verändern, sondern es geht darum, sich dem auszusetzen, dass Gott dich verändern darf. Also das kostet Mut, Kontrolle abzugeben. Es braucht Mut, loszulassen und daran zu glauben, dass die Veränderung, die er bewirkt, dir nicht zum Nachteil wird. Es braucht Mut, ein solches Gebet zu sprechen. Und in der Vorbereitung habe ich Gott gefragt, hey, was möchtest du uns heute sagen? Was ist das, was auf deinem Herzen ist für uns heute Morgen? Und ich habe so einen ganz starken Eindruck davon bekommen, dass Gott gesagt hat, Jessica, was ich will, was ich wirklich will, ist euer Herz. Und egal wie sehr du dich nach Gott sehnst und nach seiner Gegenwart, wisst ihr, Gott sehnt sich noch viel, viel, viel mehr nach dir, nach deinem Herzen, nach Gemeinschaft mit dir. So doll, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Und ich konnte das richtig spüren, wie er so Sehnsucht danach hat, mit dir, mit mir Gemeinschaft zu haben und unser Herz zu bekommen. Und ich hörte es richtig, wie er so sagt, Jessica, ich liebe das, wenn ihr zusammenkommt und wenn ihr Gottesdienst feiert und wenn ihr Lobpreis macht und mich anbetet. Ich freue mich über jedes Gebet, das ihr sprecht. Aber was ich wirklich will, ist euer Herz. Und ich hatte so das Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr es so nachvollziehen könnt, wenn man jemanden vermisst, wenn man Sehnsucht nach jemandem hat Und man trifft sich dann und diese Sehnsucht geht aber irgendwie gar nicht so richtig weg, weil dieser Moment irgendwie fehlt, wo sich so die Herzen so verbinden, wo irgendwie so tiefe Gemeinschaft entsteht. Hat er so das Gefühl, dass Gott genau das sagt. Ich liebe es, Gemeinschaft mit euch zu haben, aber ich wünsche mir, dass unsere Herzen sich verbinden, dass wir diese tiefen Momente haben, wo mein Herz sich mit deinem Herz verbinden kann, wo ich an dein Herz kommen darf. Und hatte das Gefühl, dass er, ja, dass so eine gewisse Traurigkeit darin liegt, dass viele Menschen einen gewissen Teil ihres Herzens oder vielleicht auch viele Teile ihres Herzens verschlossen haben und Gott nicht ranlassen. Und vielleicht leben wir unseren Alltag und wir beten, dass Gott uns hilft an dem Tag, dass er uns Kraft gibt und wir beten irgendwie dafür für die guten oder wir danken ihm für die guten Dinge und wir klagen ihm unser Leid und wir sind so in Kontakt mit ihm. Aber dann will er zu deinem Herzen sprechen, es in seinen Händen halten, es heilen und dein Inneres verändern. Und die Frage ist ein bisschen, lassen wir das zu? Und ich hatte so den Vergleich, also ich kenne das so in meinem Job, ich bin Lehrerin und in dem Schulsystem und in dem, wie Schule so funktioniert und mit der Unterversorgung, in der wir stecken, auch in unserem Land, ist es halt häufig so, man macht so die Dinge, um das irgendwie so am Laufen zu halten. Man versucht irgendwie so die Dinge abzuarbeiten, damit der Alltag funktioniert irgendwie. Und die To-Do-Liste wird irgendwie länger und man versucht die Dinge zu machen, die so total dringend sind und die halt ihre Deadlines haben und die abgearbeitet werden müssen. Aber es bleibt keine Zeit für das, was eigentlich wichtig ist. Keine Zeit, mal wirklich zuzuhören, mal Dinge neu zu denken, die neuen Ideen, die man hat, mal versuchen umzusetzen. Und so bleibt alles, wie es ist. Ich hatte so das Gefühl, dass es so ein bisschen so, wie das häufig in unserem Gebetsleben oder in unserer Beziehung mit Gott ist, dass wir laufen so durch unser Leben und da es irgendwie so reizüberflutet ist und mit so vielen Dingen gefüllt ist und das Leben einfach auch viele Anforderungen an uns stellt, ist es einfach so, dass wir so durch unser Leben laufen und wir versuchen so die wichtigen Dinge, die dringenden Dinge so abzuarbeiten, um irgendwie unseren Alltag am Laufen zu halten, um irgendwie unser Gebetsleben gerade noch so irgendwie zu haben, also das irgendwie aufrecht zu erhalten quasi. Aber es bleibt keine Zeit und keine Energie, mal zuzuhören und mal wirklich die wichtigen Dinge anzugehen und mit Gott tiefe Verbindung zu bauen. Und so bleibt alles, wie es ist. Aber mehr als alles andere will Gott unser Herz. Und das habe ich einfach so stark empfunden, als ich gebetet habe, dass das ist, was Gott will. Und im Psalm 40 lesen wir: Dir geht es nicht um Schlachtopfer und andere Gaben. Du verlangst keine Brandopfer und Sündopfer von mir, sondern offene Ohren hast du mir gegeben, um auf dich zu hören und dir zu gehorchen. Deshalb antworte ich: Herr, hier bin ich. Was im Buch des Gesetzes steht, das gilt mir. Ich will gerne deinen Willen tun. Mein Gott, dein Gesetz ist mir ins Herz geschrieben. Gott will uns seine Wahrheiten in unser Herz schreiben. Aber dafür müssen wir so wie David sagen: Herr, hier bin ich. Und zuhören, was er uns zu sagen hat. Ich liebe das so, dass ein paar Jugendliche haben angefangen, ihre stille Zeit zu betiteln mit Herzenszeit. Das ist so, das ist meine Herzenszeit. Und das ist natürlich immer nur ein Aspekt von das, was dein Gebetsleben sein soll oder was deine stille Zeit ist. Aber um das so einen Fokus zu rücken, um so den Fokus darauf zu setzen, fand ich das so schön, dass sie sagen: Ich habe jetzt meine Herzenszeit mit Gott. Ich gehe jetzt ins Gebet und ich lasse mein Herz verändern. Und ich will deswegen uns ermutigen heute, unsere Gebetsliste zu erweitern um mutige Gebete, die das Potenzial haben, dein Inneres zu verändern. Anfang letzten Jahres hat Gott mir ein Gebet aufs Herz gelegt und das ist auch ein Psalm, auch ein Lied, das David quasi geschrieben hat, ein Teil davon im Psalm 139, die Verse 23 und 24. Da singt David: Durchforsche mich, oh Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Und das ist so ein Gebet, was mich letztes Jahr begleitet hat. Und ich sage euch, das war eines der mutigsten Gebete, die ich im letzten Jahr gebetet habe. Immer wieder zu sagen, Gott, durchforsche mich. Sieh mir in mein Herz. Guck, ob ich irgendwo Gefahr laufe, dir untreu zu werden. Herr, durchforsche mich. Sieh mir in mein Herz. Das ist ein mutiges Gebet. Das ist ein Gebet, was manchmal wehtut. Das ist ein Gebet, wo ich manchmal nicht ganz sicher bin, was dabei rauskommt. Das ist ein Gebet, wo ich Gott Kontrolle gebe, etwas in meinem Herzen zu verändern. Und das war eines der mutigsten Gebete, die ich letztes Jahr viel gebetet habe. Und ja, vielleicht hast du auch ein Gebet, was du beten kannst, was das Potenzial hat, dein Inneres zu verändern, wo du Gott erlaubst, an deinem Herzen zu arbeiten. Und deswegen ist die dritte Frage, die ich dir heute stellen will: Wann hast du Gott das letzte Mal gebeten, dein Herz zu verändern? Und hast du ihm Zeit dafür gegeben, das zu tun? Und so möchte ich uns ermutigen, unsere Gebetszeit einfach nochmal zu hinterfragen und zu gucken, was bete ich eigentlich? Und habe ich Zeiten, in denen ich für mein Herz bete? Schreib doch auf deine Gebetsliste heute mein Herz, für das du auch beten solltest. Und nimm dir das einfach zu Herzen, so dieses, hey, Gott will dein Herz. Er will diese 1-zu-1-Beziehung mit dir. Er will sich verknüpfen mit deinem Herzen. Und er will deine Hingabe. Denn nur wenn wir innerlich verändert und erneuert werden, können sich auch Dinge außen verändern. Daran glaube ich. Ich glaube, wenn wir neue Dinge erleben wollen hier in unserer Kirche, Zeichen und Wunder, Kraftwirkung des Heiligen Geistes, wenn wir das erleben wollen, dann fängt es damit an, dass wir erlauben, dass Gott unser Herz verändert und dass er unser Herz erweckt. Und das sehen wir tatsächlich auch, wenn wir nochmal in unseren Ausgangstext gucken. Zum Abschluss gucken wir einmal rein, was danach passiert. Also sie beten dieses Gebet, dieses mutige Gebet um innere Veränderung, dass sie mutig und unerschrocken sind und dass Gott Zeichen und Wunder tut durch sie. Und dann steht im nächsten Vers, in Vers 31, als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Das ist Gottes Reaktion auf ein mutiges Gebet. Das ist Gottes Reaktion auf ein Gebet um Veränderung im Herzen. Gottes Antwort ist Erfüllung mit dem Heiligen Geist und Erweckung. Und das ist das, was ich mir für uns als Kirche wünsche. Dass wir mutige Gebete sprechen, dass wir Gott unser Herz hingeben, dass wir ihm wirklich auch die Zeit einräumen, an unserem Herz zu arbeiten und dass wir Erweckung erleben, die dann nach außen tritt und dass daraus Zeichen und Wunder entstehen. Amen. Sehr gut. Lass uns gemeinsam noch ein Lobpreis lesen. Vielleicht kann das Team einfach schon mal nach vorne kommen. Und lass uns diese Zeit, wo wir jetzt dieses Lied singen, einfach nochmal so nehmen, um das, was wir angestoßen sind, diese Gedanken einfach nochmal vor Gott zu bringen und zu gucken, okay, wo kann ich ein mutiges Gebet auf meine Liste setzen? Wo kann ich ein mutiges Gebet sprechen? Wo kann ich in Autorität für Zeichen und Wunder beten? Aber wo kann ich auch ein Gebet hinzufügen, wo Gott mein Herz verändern darf? Bin ich bereit dazu, mein Herz komplett zu öffnen und ihm die Kontrolle zu geben? Oder habe ich damit Mühe? Dann geh mit Gott da ins Gespräch und lass dir von ihm zeigen, das, was er mir gestern gezeigt hat, dass er dein Herz will. Dass er sich so doll danach sehnt, dein Herz zu berühren und zu verändern. Und dann, wenn wir das Lied gesungen haben, dann will ich danach gerne noch mit uns beten. diese Haltung und dann würde ich einfach gerne ein mutiges Gebet sprechen und euch herausfordern, dieses Gebet einfach mitzusprechen. Ich werde das so vorbeten und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist und du Gott diese Antwort einfach geben möchtest heute, dann sprich es einfach nach. Herr, ich komme jetzt zu dir und ich öffne mein Herz neu für dich. Ich gebe dir mein Herz. Durchforsche mich. Sieh mir ins Herz. Und wenn du etwas findest, das nicht deinem Willen entspricht, dann verändere mich. Ich will mich von dir verändern lassen. Danke, dass du gut bist. Ich vertraue dir. Amen. Herr, und wenn du merkst, dass dir das schwerfällt, dass dir der Mut fehlt, dass es dir schwerfällt, daran zu glauben, dass Gott es mit dir gut meint oder ihm da irgendwie zu vertrauen, dass er diese Veränderung behutsam durchführen wird, und du merkst, dass da dein Herz nicht offen ist und verschlossen ist, dann lade ich dich einfach ein, jetzt auch nach vorne zu kommen zum Gebet. Hier werden Leute stehen, die gerne mit dir beten würden. Und ja, bring das einfach dann nochmal gemeinsam zu ihm. Lass uns dafür beten, dass Gott da auch dein Herz einfach berührt. Auch wenn du andere Gebetsanliegen hast, bist du super herzlich eingeladen, nach vorne zu kommen und Gebet zu empfangen. Ansonsten, genau, haben wir unten noch Gemeinschaft, bleib gerne noch ein bisschen. Und dann, hey, lasst uns Gottes Ruf folgen und morgen um 6 Uhr uns hier wieder versammeln. Ich weiß, es ist früh, aber lasst uns das nicht an uns vorbeiziehen, das, was Gott für uns vorbereitet hat. Und lasst uns wirklich gemeinsam, wie das in der Apostelgeschichte steht, lasst uns gemeinsam und einmütig vor unseren Gott treten. Und gemeinsam beten für dein Herz, für die persönlichen Anliegen, die ihr gleich noch ausfüllen könnt, also genau, für unsere Geschwister, für die Erweckung unserer Kirche und Deutschland und für das Leiden dieser Welt und für all die Dinge, die uns auf dem Herzen liegen, die Gott uns aufs Herz legt. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen und ansonsten habt einen gesegneten Sonntag.